Ja, Jesus, öffne unsere Augen, dass wir dich sehen. Wir wollen dich sehen, Herr. Unser Herz verlangt danach, dich zu sehen. Du bist unser Herr, du bist unser Heiland, du bist der König der Könige, der Name über alle Namen, Jahwe rettet. Wir wollen dich sehen, wir wollen dich klarer sehen, dich mehr sehen, dich vor uns sehen, dich in uns sehen, Herr. Es geht alles nur um dich, nur um deinen Namen, nur um dein Werk. Wir stehen hier vor dir und beten dich an, unser Herr und unser Gott. Wenn alle Sprache verstummt, wenn alle Werke zu Ende sind, wenn die Welt aufhört, sich zu drehen, dann ist der Moment, wo wir vor dir stehen, unserem lebendigen Gott. Und es gibt nur den einen Namen, den wir ausrufen. Jeshua, unser Herr, du bist unser Gott. Wir beten dich an. Wir beten dich an. Amen. Wer ist Jesus? Ein Teil der Antwort, den haben wir doch gerade ja schon erfahren. Wer ist er denn? Er ist derjenige, der unsere Herzen öffnet. Er ist derjenige, der uns begegnet, wenn wir gemeinsam anbeten und seinen Namen ausrufen. Der eine Name, der über alle Namen ist. Ihr wisst das, Jeshua ist der Name. Jahwe rettet, er ist unser Retter, er ist unser Heiland. Er ist derjenige, der uns geschaffen hat, er ist unser Schöpfer, der uns durch und durch kennt. Aber wer ist Jesus? Wir wollen mehr ihn verstehen, noch besser verstehen. Es gibt so einen Moment, mach mir eine Folie weiter. Weil Jesus ist mehr, ist eben nicht nur der Gott, der über uns ist. Es ist nicht nur der Gott, den wir anbeten, sondern er ist der Gott, der zu uns gekommen ist. Ein anderer Name wurde über ihn ausgerufen. Immanuel, Gott mit uns. Und wisst ihr, es gab diesen Moment, Jesus, das ist schon ziemlich am Ende von seinem Dienst, wo er hier auf dieser Erde gewandelt ist, in Israel. Es gab diesen Moment, da ist er mit seinen Jüngern überhalb von Jerusalem gewesen. Und wer mal in Jerusalem war, das ist wirklich auch heute eine schöne Stadt. Es ist gelegen, ganz toll in den Berg reingeschnitten. Es sind diese hellen, schönen Steine, die die Mauern ergeben. Prunk und Palast und Schönheit, mit tollen Palmen, mit Olivenbäumen, mit Weinbergen. Es ist wunderschön gewesen. Und die Jünger waren beeindruckt. Wir lesen das an einer anderen Stelle. Die haben gesagt, schau dir das an, diese Schönheit hier. Und was macht Jesus? Jesus weint über die Stadt. Jesus weint über die Stadt, weil er sieht auf diese Welt. Er schaut hinein in das und durch all die Gebäude durch und durch all das, was wir Menschen bauen und machen und schaffen und wo wir uns unsere Paläste machen, wo wir unsere Schönheit machen. Und Jesus schaut durch all das hindurch und er trauert in seinem Herzen, weil er sieht, dass diese Stadt zerstört wird. Er ist der Gott, der anfassbar ist. Er ist da, er ist in einer Person da. Wer ist Jesus? Jesus ist eine Person. Er steht dort in Fleisch und Blut und weint über das, was passieren wird. Er sieht das unglaubliche Leid, dass diese Welt, die aus sich heraus geboren hat und dieses Böse, das aus dem Tiefen des Herzens kommt, die Macht, wenn Menschen Gott spielen, wenn Rom herrschen will und das jüdische Volk aufgestanden ist und frei sein will. Und dann kommt diese Schlacht, Jesus sieht, was passieren wird, die Zerstörung einer kompletten Stadt. Er sieht das Blut, das dort in Strömen fließt. Und er weint. Unser Gott weint. Wer ist Jesus? Sein Herz ist zerrissen über das Leid der Menschen. Wer ist Jesus? Er weint über das Leid der Menschen. Das Problem ist nämlich, dass er Gott ist. Und das heißt, dass er auch gerecht sein muss. Warum weint Jesus hier? Warum trauert er? Warum bricht es sein Herz? Weil er weiß, er ist ein gerechter Gott. Wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott, sagt die Bibel? Oder wie könnte rein sein, wer von einer Frau geboren ist? Das wiederholt das Neue Testament. Wisst ihr, es steht geschrieben, das ist in Römer 3,10, da ist keiner gerecht, nicht ein einziger. Das kommt aus dem Psalm. Es wird im Alten und Neuen Testament so klar gemacht, es gibt keinen von uns, der gerecht vor Gott sein kann. Und das war aber nicht die ursprüngliche Schöpfung. Wir waren nicht so geschaffen und wir wollen das auch nicht. Manchmal gibt es diese Idee, wenn man diese Erbsünde rausholt und dann wird das missverstanden, als ob der Mensch Schlechtes will. Das ist nicht die Wahrheit. Wir wollen das Gute, sagt Paulus. Oh, wer wird mich davor erretten? Ich will das Richtige tun, aber ich kriege es nicht hin. Ich schaffe es nicht, weil nicht einer von uns gerecht vor Gott ist. Wir haben es wirklich vermasselt. Wisst ihr, die Sünde, die an uns ist, das ist manchmal wie so eine Krake, die kommt mit ihren Armen und mit diesen Saugnäpfen und dann packt die uns und dann ist in dieser Sünde drin, dieses gebrochene Herz von uns, da steckt alles drin, das gesamte Böse und es saugt an uns ran. Und wir stehen dort vor einem Gott, der wirklich in seiner Art komplett ist. Komplett Liebe, aber auch komplette Gerechtigkeit, komplette Heiligkeit. Gott musste den Menschen aus dem Paradies rausschmeißen, weil Gott ein heiliger Gott ist. Der Mensch, der dort in Sünde gefallen ist, der hatte keinen Raum mehr in Gottes Gegenwart, weil Gott ist ein heiliger Gott. Wer bin ich, Mensch? Wer bin ich? Mit was soll ich einmal vor Gott stehen? Wisst ihr, jeder von uns. Und das ist keine Angstmacherei, das ist einfach die Wahrheit. Jeder von uns wird einmal vor Gott stehen. Und wir reden immer noch darüber, wer ist Jesus? Jeder von uns wird vor Gott stehen. Und hey, ich habe dort nichts zu geben. Weil die Sünde, weil das Böse dieser Welt, wenn sich das entfaltet und wenn das an uns rankommt und uns verdorben hat, weil wir sündigen, weil wir ein gebrochenes Herz haben, womit stehe ich dann vor Jesus? Ich kenne doch meine Sünde. Ich weiß doch, wer ich bin. Ich muss euch auch nichts vorspielen. Ich bin ein sündiger Mensch. Wenn ich einmal vor Gott stehe in der Ewigkeit, vor den Trillionen von Zeugen, die dort sind, Engeln und Allkreaturen, was habe ich schon zu geben? Ich habe nichts in mir, wo ich aufstehen könnte in Gerechtigkeit und sagen kann, ich verdiene eine Ewigkeit mit Gott. Ich kenne meine Sünde, ich kenne mein Herz. Was soll ich da geben? Wer soll ich da sein vor Gott? Wer bin ich, Mensch? Ich bin sündig. Und wir sehen eine Welt, die genau dorthin rennt, die sich in ihren Begierden hingibt, die sich ihren Lüsten hingibt. Das sagt die Bibel, das ist, wenn die Grenze aufgebrochen ist, wenn die inneren Barrieren aufgebrochen ist, dann findet Sünde ihren Raum und ihren Platz. Und wer bin ich dann, Mensch, der ich vor Gott stehen will? Der Mensch muss Sühne tun für ihre Sünden. Es ist der Mensch, nur der Mensch, der verantwortlich ist für seine Sünden. Es sind die Begierden unseres Herzens, das sagt Jesus. Er sagt, nichts von außen kann uns verunreinigen. In Markus 7 ist das die Passage 17 bis 21. Da geht es um das Essen, ne? Und er sagt, nichts von außen kann uns verunreinigen. Manche glauben das, auch manche Religionen lernen das. Da muss man sich waschen und Rituale durchmachen und versuchen, irgendwie eine Reinheit herzustellen. Aber das funktioniert nicht. Denn das, was uns verunreinigt, kommt nicht von außen. Es kommt aus unserem Herzen. Der Mensch muss vor Gott Sühne leisten, aber er kann es nicht. Keiner kann es. Ich kann es nicht. Du kannst es nicht. Keiner kann sich vor Gott stellen. Und dann, wie soll das gehen? Wie kann ich meine Sünde entschuldigen vor Gott? Wer ist Jesus? Der Mensch musste Sühne leisten, aber nur Gott kann es tatsächlich tun. Das lesen wir hier, ich habe das mal formuliert. Es ist der Mensch, der Sühne leisten muss, aber es ist Gott alleine, der das leisten kann. Wer ist Jesus? Deshalb kommt Jesus auf die Erde. Wer ist Jesus? Jesus ist Gott, der sich eine menschliche Natur aneignet, weil nur Gott kann das leisten, was der Mensch tun muss. Denn wisst ihr, das ist diese Situation. Stellt euch das mal vor. Jeder kennt sich selber, ich kenne mich. Wenn ich mal vor Gott stehe und ihr würdet sehen, wie schlecht mein Herz wirklich ist. Keiner mag das. Keiner von euch würde da auf mich schauen und sagen, wow, was für ein toller Kerl. Ich würde dort stehen, offenbart und entblößt in Schande vor Gott. Und wisst ihr, was Gott gesagt hat? Nein. Ich will das nicht. Ich liebe dich. Dich, Matthias, und jeden hier. Ich liebe dich. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass du in Schande offenbart wirst. Und es gibt einen Weg, wie ich Gott das ändern kann. Ich nehme deine Schande und deine Sünde auf mich. Ich nehme sie. Ich lasse mich entblößen vor der Welt. Das ist Jesus. Ich nehme eine menschliche Natur zu mir, vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Das ist die Person Jesus. Ihr nennt das Inkarnation, in dem Fleisch hineingekommen. Die Bibel beschreibt, dass es in dem Körper wohnt die Fülle Gottes. Gott selber kommt auf die Erde. Warum? Weil nur er das tun kann, was wir tun müssten. Und Gott will nicht, dass wir in Schande vor ihm stehen, sondern er sagt, nein, ich werde dich in meine Arme nehmen und ich werde dich nicht entblößen und ich werde dich nicht zu Schande kommen lassen, weil ich dich liebe. Aus Liebe. Da steht in Kolosser 2, Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist, wer er ist. Und wir dürfen auch mal einen technischen, theologischen Begriff lernen. Das ist diese hypostatische Union. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Sohn Jesus hier als zweiter Teil der Gottheit, ja, wir glauben an einen dreieinigen Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass der Sohn nimmt eine menschliche Natur an und bleibt dennoch komplett Gott. Er ist nicht weniger Gott. Deshalb ist Jesus Gott, der auf die Erde gekommen ist. Deshalb ist er Immanuel, Gott mit uns. Wir finden das in der Schrift und wisst ihr, das ist unsere Hoffnung, dass Jesus eine menschliche Natur angenommen hat, dass er schläft, dass er isst, dass er müde wird. Dass er Emotionen hat. Das ist unsere Hoffnung, weil genau da passiert das, dass er das tut, was wir selber nicht können. Er wandelt unter uns. Die Bibel beschreibt Jesus in seiner Menschlichkeit. besonders Muslimen fällt das schwer zu begreifen. Ja, in seiner Menschlichkeit, er musste Mensch sein, komplett Mensch sein. Aber eben auch Gott. Die Bibel beschreibt Jesus in seiner Göttlichkeit. Er läuft auf dem Wasser. Ja, nicht nur, dass er auf dem Wasser läuft, er kann auch einem Petrus sagen, ja komm, und Petrus läuft auch auf dem Wasser. Es ist, dass wir uns nicht vertun, Jesus ist Gott. Mancher könnte sagen, ja, durch Gottes Kraft läuft er auf dem Wasser. Nein, er läuft selber und ruft einen anderen. Er ruft uns. Wir sind damit gemeint. Er ist darin unser Vorbild. In Philippa steht, dass wir die gleiche Gesinnung haben sollen. Das ist Jesus auch. Er ist nicht nur der, der das alles auf sich nimmt, was wir nicht können, und die Schande von uns nimmt und die Sünde und den Fluch dieser Sünde auf sich selber nimmt, sondern er ist auch der, der unser Vorbild ist. Und die Schrift sagt, wir sollen die gleiche Gesinnung haben wie er, in Demut wandeln. Wenn schon Jesus gesagt hat, ich lege das ab, es ist, ich, Gott, bin bereit, mich zu demütigen und hier auf der Erde zu wandeln. Wie viel mehr sollen wir in Demut hier auf dieser Erde wandeln und seinem Beispiel folgen? Das ist Jesus. Wir sehen ihn vor uns. Er läuft vor uns her. Das sind die vier Evangelien. Da finden wir ihn, unseren König, unseren Herrn, der sich gedemütigt hat und vor uns herläuft und zeigt, wie Liebe und Leben funktioniert. Er zeigt, was wirklich Macht ist. Er zeigt, was wahre Kraft ist. Nicht, wenn man im Zorn auf andere Leute losgeht. Wir erfahren das in Deutschland. Wir erfahren einen Kampf der Kulturen, einen Kampf der unsichtbaren Mächte. Wir erfahren, wie Böses aufzieht, um zu zerstören, zu verunsichern, kaputt zu machen. Und Jesus zeigt, was die wahre Macht ist. Wer ist Jesus? Wisst ihr, im Garten Gethsemane, Jesus, vollkommen Mensch, vollkommen Gott. Im Garten Gethsemane, Jesus hatte keine Angst vor dem Tod. Nur, dass wir das mal klarstellen. Jesus hatte keine Angst zu sterben. Es gibt auch viele andere, die keine Angst haben zu sterben. Wir sollen keine Angst haben zu sterben. Andere sind in den Tod gegangen, in den Märtyrertod, mit offenen Augen und in die Folter. Jesus hatte keine Angst vor dem Tod gehabt im Garten Gethsemane, als er Blut und Wasser geschwitzt hat. Was ist denn da passiert? Dort hat sich das, wovon wir gerade geredet haben, die Sühne, die wir leisten müssen vor Gott, für das, was wir in unserem Herzen am Bösen haben, das hat sich alles auf seine Seele gelegt. Vollkommen Mensch, er war ein Mensch wie du und ich und vollkommen Gott, aber er war vollkommen Mensch, und diese gesamte Last dieser gesamten Welt mit all dem, was diese Welt hervorbringt am Bösen, legt sich in dem Moment auf ihn, und er weiß, das werde ich tragen bis ans Kreuz. Jesus hat gesagt, ich bin eins mit dem Vater. Der Vater ist in mir und ich bin in dem Vater. Aber Jesus wusste, an diesem Kreuz muss der Vater seinen heiligen Zorn in der Gerechtigkeit vollkommen an ihm ausüben. Es ging nicht anders. Er musste das komplett tragen. Seine Seele hat das auf sich genommen. Und nicht nur seine Seele, er wurde dann gefangen genommen und dann wurde sein Körper malträtiert. Sein Körper hat das auf sich genommen, weil er Mensch ist. Das Leid, das wir anderen Menschen zufügen, das ist nicht nur seelisch, das ist auch physisch. All das hat er auf sich genommen in dem Moment. Und weil er das erlöst, was er an sich nimmt, hat er auch die Täter hier auf sich genommen. Denn dummerweise ist es so eine blöde Wahrheit, dass ich genauso Opfer wie Täter bin in meinem Leben. und ich andere verletze und ich anderen wehtue. Und Jesus hat alles hier ergriffen. Das war, was auf ihn gefallen ist im Garten Gethsemane, wo Jesus am Ende das gesagt hat, was Adam und Eva nicht konnten. Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Als Mensch hatte sich komplett Gott untergeordnet. Er hat diesen Kampf ausgefochten. Und dann kam dieser Moment am Kreuz. Jesus schreit auf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist eine Frage. Es ist nicht, dass Jesus die Antwort nicht wusste. Er wusste, dass das passieren wird. Er wusste, dass dann das Dunkel auf diese Welt fällt, weil am Ende musste Gott seine Strafe dort ansetzen. Es musste eine echte Strafe sein. Es kann ja nicht symbolisch sein. Wie soll symbolisch das von uns nehmen, damit wir frei sind von der Sünde? Es ging nicht symbolisch, es ging echt. Und hier ist all das an dem einen Punkt in der Geschichte der Menschheit, die Schuld auf den einen gefallen. Und der Vater musste sich abwenden. Und ja, wir reden über Gott, wir haben auch eine Wahrheit hier drin. Der Vater, Sohn und Heiliger Geist sind Gott, sie sind nie voneinander getrennt. Das steht dort parallel, aber die Gottnatur in Jesus hat den Tod in der menschlichen Natur richtig erfahren. Es musste eine wahre Erfahrung sein, damit es eine echte Erlösung ist. Und das alles aus Liebe, das alles, weil er nicht will, dass wir ewig von ihm getrennt sind. Und nicht nur, er will nicht mal, dass wir in Schande vor der Welt offenbar werden, weil er hat unsere Scham und Schande, er hat unsere Sünde, die Gebrochenheit unseres Herzens getragen. Das ist die Liebe Gottes, die wir sehen in seiner reinsten Form. Wer ist Jesus? Er ist diese Liebe, die Bereitschaft, alles zu geben, den letzten Schritt zu tun für uns. Jesus hat das selber gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ihr Lieben, ich bin mir bewusst, welche Worte das sind, weil wir begegnen Leid und Tod. Aber lasst mich das nochmal wiederholen, weil das sind Worte von Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist das Leben und das ist dann das Ergebnis von dem. Wer ist Jesus? Er ist nicht der, der am Kreuz hängen bleibt. Er ist nicht der, der im Grab liegen bleibt, sondern dann kommt diese Macht durch, dann bricht alles auf, dieses neue Leben, von dem er die ganze Zeit geredet hat, von diesem Leben, wo er sagt, das ist mein Leben in euch, das ist meine Quelle, die durch euch fließt, das ist das klare, lebendige Wasser, das alles wegwäscht, was an Unrat und Dreck in deinem Leben war, weil ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Wer ist Jesus? Er ist das Leben. Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben für seine Freunde lässt. So nennt er uns, Freunde. Wir sind nicht irgendeine Nummer in den Milliarden irgendwo abgehakt für ihn, sondern er nennt dich. Und glaub das, nimm das an, er nimmt dich, Freund, persönlich, nah. Das ist Jesus. Und in dem hat er den Fluch der Sünde zerbrochen. Wir kennen das aus 1. Mose. Ja, Gott kommt und sagt, okay, ihr habt gesündigt und jetzt kommt die Konsequenz. Jetzt kommt der Fluch auf euch. Und dieser Fluch, der beschäftigt die Menschheit seit dem Moment. Wir müssen nur den Fernseher anmachen oder auf TikTok oder auf YouTube einfach nur mal aufmachen und wir sehen, wie unsere Gesellschaft sich von innen auffrisst und die Politiker gegen die Linken, gegen die Rechten und die Rechten gegen die Linken und alle anderen drauf und dann haben wir noch die ganzen Kulturen dabei und die Welt frisst sich auf und wir haben Konflikte und Kriege und die Welt frisst sich innerlich auf, weil die Welt unter diesem Fluch liegt und es gibt nur eine Medizin dagegen. die Kraft der Auferstehung, des neuen Lebens in dir und in mir, wenn wir uns öffnen. Wer ist Jesus für dich, ist dann die richtige Frage am Ende. Und ob du schon so wie ich lange dabei bist und lange Christ bist oder ob das neu für dich ist oder du diesen Schritt noch nicht gemacht hast, da landet die Frage am Ende, wer ist Jesus für dich? Jesus will ganz neu, ganz, ganz, ganz neu in uns hineinkommen. Das waren seine Worte, das ist das ewige Leben, das ist das lebendige Wasser, das da ist. Und das ist tatsächlich Glaube, das ist die Wurzel des Glaubens. Glauben wir, wer er ist? Für diejenigen unter euch, die ihn noch nicht angenommen haben, Jesus hat das gesagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, wer ich bin, er benutzt hier die Worte Gottes aus dem Alten Testament, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, der ich bin, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Weil wir müssen es annehmen. Und für uns, die wir dabei sind, er gibt uns das neu, er gibt uns neu seine Gegenwart, weil er will, dass wir uns an die Welt verschenken. Das ist auch nicht ziellos, das ist auch nicht so, dass es nur für uns da sind. Es gibt dieses, das habt ihr alle schon mal gehört, wer ein bisschen länger dabei bitte, es gibt dieses tote Meer, das ganz tief liegt, das tiefste Meer der Erde, wo nur Wasser reinfließt und es dann versalzt und es kein Leben hat in sich. Das Leben, das er uns gibt, die Befreiung, dass er die Schande von uns nimmt, uns füllt mit seiner Liebe, ist, weil er will, dass wir ihm nachfolgen und uns verschenken an die anderen. Denn wer ist Jesus? Er ist unser Vorbild, er ist unser Meister, er ist unser Gott, unser König, dem wir folgen dürfen. Wir haben das gesungen. Wir haben den Namen von Jesus über uns ausgerufen. Ich möchte, dass wir neu und nochmal persönlich jetzt in diese Gegenwart hineintreten. Öffne dein Herz. Lass ihn in dich komplett hinein. Empfange neu dieses Leben, in dem du siehst, wer er ist. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Schuld, dass die Scham, und ich rede nicht mal über die Schuld, manchmal ist es auch die Scham in dir für die Dinge, die du erlaubt hast in deinem Leben, für die Sünden, die du erlaubt hast in deinem Leben, wenn dich das zurückhält. Und glaub mir, ich kenne das. Ich rede hier nicht theoretisch, ich rede von mir. Ich weiß, dass es jahrelang gedauert hat, bis ich bereit war, mich meinem eigenen Scham zu stellen über das, was ich getan habe in meinem Leben. Wenn dich das zurückhält, höre diese Worte. Er hat diese Scham getragen am Kreuz. Du wirst nicht mehr entblößt werden vor ihm. Er wird diese Scham überdecken mit dem, was er gemacht hat, weil er hat das getragen. Wenn du Schuld in deinem Leben hast, an dem du nagst, wo du denkst, das war zu dunkel, das war zu tief, befrei dich davon, bring sie zu ihm, leg sie vor sein Kreuz. Wenn du der Lüge geglaubt hast, dass er dich nicht so liebt, weil da irgendwie noch Dinge in deinem Leben sind oder du seltsam bist und komisch bist und Gott kann das gar nicht so, leg die Lüge ab. Wir haben heute Wahrheit gesprochen. Die Liebe von Jesus ist allumfassend und komplett. Er sagt selber, es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben für seine Freunde lässt. Wenn du denkst, du bist weit weg von Gott und er sieht dich vielleicht mit einem Fernglas von oben und nimmt dich gerade so wahr, er nennt dich Freund. Er kennt dich. Das ist das. Gott ist Gott, er ist allmächtig, er will leben, er will mehr. Man sieht das in der ganzen Natur, Gott lebt und gibt Leben und er will ganz viel und er will Milliarden, weil er doch jeden Einzelnen sehen kann und beim Namen kennt. Glaube das, hör das nicht nur, glaube es. möchte mit euch und für euch beten. Es wäre schön, wenn ihr könnt sitzen bleiben oder aufstehen, die Augen schließen, hinknien, was auch immer ihr wollt. Ich werde eine Zeit einfach schweigen und euch die Zeit geben, innerlich zu beten, und dann werde ich im Gebet abschließen. Jesus, du hast unsere Gebete gehört, jeder Einzelne. Ich bitte dich, dass du jedem von uns begegnest in deiner Nähe. Ich bitte dich um deine Stimme. Du hast gesagt, mein Volk, meine Schafe, sie hören meine Stimme und sie kennen mich und sie folgen mir. Ich bitte dich, dass du zu uns redest und dass du dich offenbarst und sichtbar machst. Ich bitte dich um Erneuerung in dieser Liebe, in der Sicherheit, in der Offenbarung von dem, wer du bist, in der Freiheit, dass wir von aller Schuld, Schande, Scham, von allem befreit sind, weil du alles auf dich genommen hast. Wenn jemand hier ist oder auch online, der sein Leben Jesus geben möchte, komm zu uns als Leiter, komm zu den Pastoren, sprich es aus, sei ermutigt. Wenn du online bist, kontaktiere uns. Lass es nicht los und lass den Moment nicht an dir vorbeigehen. Das ist ein Tag des Heils, wenn du diesen Schritt gehst, und du wirst sehen, dass Jesus dein Herz neu ergreifen wird und erfüllen wird und du diese Vergebung und diesen Frieden empfangen wirst, den er versprochen hat. Amen. Amen.